Ja, mit unseren Predigtthemen sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Wir haben schon eine Predigt aus Kapitel 12 gehört. Irgendwie durch verschiedene Tausch sind wir jetzt wieder bei Kapitel 11 angelangt. Und das Thema für heute heißt: Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ich habe mal nachgeschaut, woher dieses Sprichwort stammt. Es stammt ursprünglich aus der bekannten Komödie Der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare. Dort geht es unter anderem um eine junge, reiche Adlige namens Portia, deren verstorbener Vater im Testament verfügt hatte, dass all ihre Bewerber von 3 Kästchen das auswählen müssen, welches das Bild von der Portia enthält. Wem das nicht gelingen würde, der sollte zeitlebens ehelos bleiben. Eines dieser Kästchen war golden, eins war silbern und eins war bleiern. Der erste Bewerber, der geldgierige Prinz von Marokko, wählte das goldene Kästchen, denn darauf stand: Wer mich wählt, wird gewinnen, was viele begehren. Doch als er das Kästchen geöffnet hat, findet er nur ein paar Goldmünzen und einen Totenkopf mit einer Schriftrolle mit folgendem Spruch: Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Oft hast du das sagen hören, manch einer hat sein Leben verkauft, nur um mein Äußeres zu sehen. Vergoldete Gräber umschließen Würmer. Wärst du so weise wie kühn gewesen, jung in den Gliedern, alt im Urteil, so wäre deine Antwort nicht aufgeschrieben gewesen: Leb wohl, deine Werbung ist kalt. Der letzte Bewerber, ein Mann namens Bassanio, wählte das bleierne Kästchen. Darauf stand: Wer mich wählt, muss alles geben und wagen, was er hat. Das klang nicht so verlockend auf den ersten Blick, aber gerade in diesem Kästchen befand sich das Bild der Portia, die er dann eben zur Frau bekommen hat. Also nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und ich denke, dass viele von uns auch so ein ähnliches Wagnis eingegangen sind wie dieser Mann Bassanio. Wir haben Jesus als unseren himmlischen Bräutigam erwählt, obwohl er nichts weniger als alles, nämlich unser Herz, haben wollte. Und obwohl die Erscheinung eines Gekreuzigten nicht gerade golden glänzt. Aber wer diesen Schritt gegangen ist, hat mehr bekommen als alles Gold, das es auf dieser Welt gibt. Vergebung, ewiges Leben, schon jetzt ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, ein Leben in Geborgenheit, ein Leben unter Gottes Führung. Aber gerade diese Beziehung zu Gott und seinem Sohn, ist dem Widersacher, dem Satan, ein Dorn im Auge. Sein höchstes Ziel ist es, gerade eben diese Beziehung zu zerstören. Und darum geht es auch in unserem heutigen Bibeltext, im 2. Korinther 11, 1 bis 15, was ich zunächst mal lesen möchte. Hier schreibt der Apostel Paulus: Wollte Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut, doch ihr haltet mir es wohl zugut. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfingt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Ich meine doch, ich sei nicht weniger als die Überapostel. Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich's doch nicht in der Erkenntnis. sondern in jeder Weise und vor allem haben wir sie bei euch kundgetan. Oder habe ich gesündigt, als ich mich erniedrigt habe, damit ihr erhöht würdet? Denn ich habe euch das Evangelium Gottes ohne Entgelt verkündigt. Andere Gemeinden habe ich beraubt und Geld von ihnen genommen, um euch dienen zu können. Und als ich bei euch war und Mangel hatte, fiel ich niemanden zur Last. Denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. So bin ich euch in keiner Weise zur Last gefallen und will es auch weiterhin so halten. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm im Gebiet von Achaia nicht verwehrt werden. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Soweit unser Bibeltext. Wie wir schon in verschiedenen Predigten gehört haben, führt der Apostel Paulus einen regelrechten Kampf um die Gemeinde in Korinth. Er ringt um sie im Gebet und auch in seinem Brief. Dabei, das haben wir gelesen, eifert er um sie mit einem göttlichen Eifer. Was ist passiert? Falsche Apostel haben sich in der Gemeinde breit gemacht. Und diese dienten nicht wirklich dem Herrn. Wir haben gelesen, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Sie verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, schreibt Paulus, denn er selbst, Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Sie haben behauptet, dem Herrn zu dienen, aber sie suchten im Grunde ihren eigenen Vorteil, sie suchten eigene Ehre, sie suchten finanziellen Gewinn. Das, was sie gesagt haben, war wohl scheinbar gar nicht so verkehrt. Denn Paulus geht gar nicht so auf ihre Theologie ein, sondern auf ihre Beweggründe und was dahinter stand. Und ich denke, Vers 3 in unserem Text trifft zu dem Kern der ganzen Sache, wo Paulus schreibt: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Die Korinther haben also nicht den Glauben über Bord geworfen. Sie haben nicht ihre Bibeln verbrannt. Und ich denke, dass sich in ihrem Gottesdienst, im ganzen Ablauf, auch nicht sehr viel geändert hat. Wenn sie ein Kreuz dort stehen hatten oder auf dem Dach, dann war es sicher auch noch dort. Und wenn es damals schon einen Fisch als Aufkleber gab, dann hatten sie auf ihren Pferdefuhrwerken oder was sie da hatten, hatten sie auch den Fisch noch drauf. Aber etwas hatten viele Korinther verloren, und das war ihre Beziehung zu Jesus Christus. Vorher, so haben wir gelesen, war ihre Beziehung vergleichbar mit der Liebe einer Braut zu ihrem Bräutigam. Ihre Gedanken drehten sich immer wieder um den einen, der ihrem Leben Sinn und Ziel gegeben hat. Und diese Beziehung war kindlich einfältig, schreibt Paulus. Sie war rein, frei von Argwohn und Misstrauen. Wenn sich eine Sünde zwischen sie und Gott gestellt hatte, dann haben sie das auch schnell wieder in Ordnung gebracht, vor Gott und vor Menschen. So wie es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 heißt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihre Beziehung zu Gott war zu vergleichen mit der von Adam und Eva vor dem Sündenfall. Sie lebten ständig in der Gegenwart des allmächtigen Gottes und des Schöpfers dieser Welt. Und nun muss Paulus sagen, ich fürchte, es ist nicht mehr so, wie es einmal gewesen ist. Die Beziehung zu Gott hat sich verändert. Andere Dinge sind wichtiger geworden. Satan war es gelungen, mit raffinierten Reklamemethoden vieles in goldglänzendem Licht darzustellen, dass sogar Christus ganz in den Hintergrund getreten ist. Wir wissen nicht genau, was die Ursache war. Vielleicht war es eine Lehre von immerwährendem Wohlstand oder Versprechungen von ständiger Gesundheit, war es Freizügigkeit, seelische Hochstimmung oder dass ihnen versprochen wurde, dass Gott einfach alle Wünsche erfüllt. Wir wissen es nicht, aber eins ist klar, die Korinther waren den Lügen Satans auf den Leim gegangen, so wie Adam und Eva im Paradies. Und über diesen Satan sagt Jesus in Johannes 8, Vers 44, er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wir wollen mal dem miteinander nachgehen, was im Paradies geschehen ist. Weil die Methode Satans, denke ich, ist heute genau die gleiche wie damals. Er hat sich nicht geändert. Wir schlagen mal auf, ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Dort heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Soweit. Was war also die List Satans in dem Ganzen? Erstmal, er stellte Gottes Wort in Frage und dabei verdrehte er noch alles. Was hat Gott wirklich zu Adam und Eva gesagt, wir können es im Kapitel 2, Vers 16 nachlesen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Nur ein Baum war ihnen vorenthalten, weil Gott die beiden ersten Menschen bewahren wollte. Aber was sagt Satan? Im Hebräischen steht hier ein Wort, das man eigentlich gar nicht richtig übersetzen kann. Man könnte sagen, Nase rümpfen. Er rümpfte die Nase. Luther übersetzt so, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Merken wir die List Satans hier. Er rümpft die Nase über Gottes Gebot. Er stellt es in Frage, er macht es lächerlich und verdreht es obendrein noch. Er stellt Gott hin als einen, der mit eiserner Faust seine Leute beherrscht, sie bevormundet, ihnen alles verbietet und ihnen nichts Gutes gönnt. Vielleicht kennen wir sowas oder haben es auch von anderen Leuten gehört, dass sie diese Meinung von Gott haben. Wenn du Christ bist, dann darfst du ja nichts mehr. Gott hat gesagt, ihr könnt essen von allen Bäumen im Garten. Und dieser riesigen Schöpfung dürft sie alles benutzen, nur eine Ausnahme. Wir sehen, dass Eva schon weich wird. Sie korrigiert zwar die Aussage des Satan, aber sie zeigt gegenüber Gott keine Loyalität mehr. Sie steht nicht mehr dahinter. Sie sagt nicht, aber wir machen das nicht. Und dann kommt die nächste Lüge Satans. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gott hatte hier ein Verbotsschild aufgestellt. Und Gott hat ganz klar gesagt, was passiert, wenn dieses Gebot übertreten wird. Es war genauso klar, wie wir wissen, wenn wir im Straßenverkehr beim Stoppschild nicht halten oder Vorfahrt missachten, dann gibt es so und so viele Punkte in Flensburg. Und es hat einfach seine Folgen. Und so war es hier auch. Eva fiel nicht tot um, als sie die Frucht nahm, aber der geistliche Tod trat ein. Sie waren von Gott getrennt. Die gleiche Lüge, ihr werdet nicht sterben, das kennen wir aus anderen Religionen, aus der Reinkarnationslehre. Du kannst dich im nächsten Leben verbessern, hört man manchmal. Oder jemand verabschiedet sich bis zum nächsten Leben. Aber Gottes Wort sagt in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gleich kommt dann die nächste Lüge Satans. Eure Augen werden aufgetan. Auch das klingt verlockend, Geheimnisse zu erfahren, Erkenntnis und Weisheit zu finden. Satan sagt natürlich nicht, worauf es sich bezieht. Ja, ihre Augen wurden geöffnet für die Sünde und damit verloren sie auch ihre Unschuld. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, ist der nächste Joker Satans. Sein wie Gott, auch das möchte der Mensch heute, das Leben selbst bestimmen und noch dazu wissen, was gut und böse ist. Doch super. Was gut ist, wussten sie ja schon. Und jetzt haben sie endlich erfahren, was böse ist. Gott hätte es ihnen gerne erspart. Genauso wie er uns gerne manche eigenen Wege erspart hätte. Und dann hatte Satan alle seine Pfeile verschossen. Aber sie saßen. Sie waren direkt auf das Herz gerichtet, auf die lebendige Beziehung zu Gott. Nicht umsonst, wir haben in den Sprüchen im Kapitel 4 gewarnt, über alles oder mehr als alles behüte dein Herz. Unsere Probleme sind nicht die feurigen Pfeile des Bösewichts, wie es in Epheser 6 heißt, denn Gott hat uns seine Waffenrüstung in die Hand gegeben. Aber das Problem ist die Leichtfertigkeit, wie Menschen damit umgehen. Adam und Eva ließen es zu, dass sich dieses Gift Satans in ihrem Herzen breit gemacht hat. So wie das Gift eines Tetanus Bacillus, der in den Körper gelangt und nach den ganzen Körper lahmlegt, bis hin zur Atmung. Die Wahrnehmung Evas veränderte sich. so wie sich auch unsere Wahrnehmung verändert, wenn wir ständig uns in bestimmte Einflüsse begeben. Als wir in Thailand waren, hatte es jeden Tag so an die 40 Grad. Es war total heiß. Und als wir dann heimkamen und in München gelandet sind, bei plus 2 Grad, und als wir dann, oder mir ging es vor allem so, als ich dann abends im oder in der Nacht im Bett lag, da habe ich gefroren wie ein Schneider. Ich war 40 Grad gewohnt und plötzlich war es so kalt. Wenn man ständig in der Kälte lebt, macht es einem nichts aus. Aber ich war es jetzt gewohnt, dass es total heiß ist. Und so geht es auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir uns ständig irgendwelchen Einflüssen ausliefern, dann gewöhnen wir uns einfach dran. Vieles macht uns plötzlich nichts mehr aus. Johannes warnt auch in seinem Brief, seinem ersten Brief, Kapitel 2, 16, 17, davor, sich jeden Einfluss ungeprüft hinzugeben. Er sagt, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges oder hochmütiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und genau diese drei Punkte legten Eva lahm: Augenlust, Fleischeslust und Hochmut. Zuerst die Augenlust, sie sah die Frucht an und es war eine Lust für ihre Augen. Das kennen wir auch immer wieder aus dem Alltag. Wir sehen irgendwas und dann denkt man vielleicht, ist nicht gut. Aber wir schauen nochmal hin. Und das ist gerade das Gefährliche, der zweite Blick. Man kann alles Mögliche sehen und wir kommen nicht umhin, bestimmte Dinge immer wieder aufzunehmen. Aber dann das Interesse, die Lust tritt ein und plötzlich macht sich was im Herzen breit. Dann die Fleischeslust, das Wasser läuft Eva im Mund zusammen, so ähnlich wie es vielleicht Esau gegangen ist bei dem Linsengericht. Und sie denkt sich, ist doch gut zu essen, das schmeckt bestimmt. Und dann der Hochmut, das heißt, es war verlockend, weil die Frucht klug machte. Wer von uns will nicht klug sein? Wer will nicht anerkannt sein und Erfolg haben? Ja, wir können sagen, Adam und Eva erhielten manches von Satan. Es sah aus wie Gold, es glänzte, aber sie haben das Höchste, die Gemeinschaft mit Gott, ihre Unschuld, ihre Unbefangenheit, haben sie verloren. Als das Ganze geschehen war, heißt es, sie versteckten sich vor Gott. Das Gewissen plagte sie. Aber statt die Schuld zu bekennen, haben sie es an andere weitergegeben. Adam sagte, Eva ist schuld. Er sagte sogar noch mehr, Eva ist schuld, die du gemacht hast. Mit anderen Worten, Gott, eigentlich bist du selber schuld. Du hast die Eva produziert, du bist schuld. Und die Eva, ja, die Schlange war schuld. Satan ist schuld. Teufel hat mich verführt. Dabei liegt es doch an uns, ob wir uns verführen lassen. Ihr Lieben, die Verführung ist heute nicht anders als damals. Es gibt vielleicht Dinge, vor denen wir andere warnen, aber denken wir dran, das Schlachtfeld, wo sich alles abspielt, ist unser eigenes Herz. Und jeder von uns hat Stellen, wo er einfach leicht versuchbar ist und angreifbar ist. Jakobus 1, Vers 14 heißt es, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Um selbst zu prüfen zu können, was mir persönlich schadet in meinem Glaubensleben, da ist die einfache Frage hilfreich. Wie wirkt sich das, was ich tun will, auf meine Beziehung zu Jesus aus? Wie wirkt sich das auf meine Beziehung zu Jesus aus? Wenn du merkst, dass dich etwas lau gemacht hat in deiner Liebe zu Jesus, dann lass es sein. Und denk dabei daran, dass Satan auch ganz fromm als Engel des Lichts kommen kann. Und denke dabei daran, dass, ja, wie ich gesagt habe, dass Satan ganz fromm kommen kann. Ihr habt die Predigt von Markus Blitz gehört, der sogar sagte, dass auch sein Dienst für Gott in der eigenen Kraft seine Beziehung zu Jesus getrübt hat. Man kann im Reich Gottes glänzen, und ich sage das auch aus eigener Erfahrung, und doch ist auch da nicht alles Gold, was glänzt. Satan hat gar nichts dagegen, wenn wir uns abrackern und wenn wir ständig im Einsatz stehen. Aber er hat was dagegen, wenn Kinder Gottes in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott leben. Denn das ist das Ziel Satans, egal welche Mittel er benutzt. Er will unsere Beziehung zu Jesus zerstören. Deshalb achte darauf, was in dir vorgeht. Sieh deine Gedanken an. Denn das, was du heute denkst, ob positiv oder negativ, das wird deine Tat morgen und übermorgen bestimmen. Die Korinther jedenfalls wendeten sich in ihren Gedanken ab von der Einfalt in Christus. Wie sieht es bei uns aus mit der Einfalt in Christus? Es gibt ein schönes Beispiel in der Bibel für einen Menschen, der einfältig Jesus folgte. Das war ein blindgeborener Mann. Wir wissen nicht mal seinen Namen. Es steht von ihm im Johannesevangelium, Kapitel 9. Dieser Mann, der kommt nicht mal zu Jesus. Er sitzt da, Jesus sieht ihn. Die Jünger sprechen Jesus an, ist er jetzt selber schuld oder sind andere schuld, dass er da blind ist? Aber Jesus sieht, hier ist einer, der braucht Hilfe. Er macht einen Brei aus Speichel, nicht gerade appetitlich. Und er legt diesen Blinden auf die Augen und sagt zu ihm, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Und das heißt, da ging er hin, wusch sich und wurde sehend. Er macht sich keine Gedanken, er führt einfach den Auftrag Jesu aus und wird geheilt. Und dann geht es weiter, dass die Leute ihn fragen. Zuerst die Nachbarn, dann die Pharisäer, einmal, zweimal, dann wurden die Eltern interviewt und erzählt einfach immer nur, was geschehen ist, ohne irgendwas wegzulassen, ohne irgendwas auszuschmücken. Egal wie die Leute reagierten, er bleibt bei dem, was er mit Jesus erlebt hat. Ich möchte noch ein paar Verse lesen, ab Vers 24. Da heißt es von den Pharisäern, da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete, ich hab's euch schon gesagt und ihr habt's nicht gehört. Wollt ihr es nochmals, abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dies ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete auch wieder ganz einfältig. Er sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. und sie stießen ihn hinaus. Also er wird hinausgestoßen, aber Jesus sucht und findet ihn und fragt ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Er spricht: Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Jesus spricht zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Da sehen wir, wie unkompliziert es eigentlich ist, Jesus nachzufolgen, wenn wir einfach auf das hören, was er uns sagt. Jesus sagt uns, dass wir wie die Kinder sein sollen, dass wir von ihnen lernen können. Und dieser Blindgeborene war so ein Kind im Glauben. Er war nicht gleichgläubig, aber er war kindlich einfältig gläubig. Jesus sagt in Johannes 15: Bleibt in mir. Wir sollen täglich die Gemeinschaft mit Jesus suchen. Wir sollen es nicht so machen wie das Volk Israel in der Wüste. Sie haben tägliche Manna bekommen, und dann kamen einige auf die Idee, man könnte ja gleich mehr holen und für die nächsten Tage dann schon was haben. Dann spart man sich das. Bei Jesus können wir uns die Zeit nicht sparen, dass wir sagen: Heute lese ich mal ein bisschen mehr in der Bibel, morgen und übermorgen nehme ich mir dann mal was anderes vor. Jesus möchte jeden Tag, möchte den ganzen Tag mit uns Gemeinschaft haben. Das Manna der Leute, die sich was aufheben wollten, wurde stinkend und voller Würmer. Wir brauchen täglich die Gemeinschaft mit Gott. Auf unserem Urlaub in Thailand haben wir ein Buch zusammen gelesen, was auch dort war, eine wahre Begebenheit. Es ging um ein Mädchen in einem Bergvolk in Burma. Burma liegt ja gleich an der Grenze zu Thailand. Wir haben in unserem Urlaub auch dieses Ehepaar, dieses Missionars-Ehepaar kennengelernt, die das Buch geschrieben haben. Und dieses Mädchen war in einem Stamm, wo Animismus und Geisterglaube die Menschen beherrschte, und sie war die einzige im Stamm, die an Jesus glaubte. Ihr Leben, das vorher von Lüge und Faulheit geprägt war, wurde durch Jesus völlig verändert. Und dann wurde sie wegen ihres Glaubens vor die Stammesältesten gestellt. Und diese Ältesten haben eine ganz interessante Frage gestellt an sie. Sie sagten: Bist du auch in Jesus hineingeschlüpft? Ich weiß nicht, wie sie darauf kamen, aber auf jeden Fall merken wir, die hatten irgendwas gemerkt. Es war nicht nur das Annehmen einer anderen Religion, sondern hier hat sich jemand verändert. Hier hat jemand Verbindung mit einer Person bekommen. Hier ist jemand in Jesus hineingeschlüpft. Ich denke, diese Götzenpriester haben mehr verstanden als manche Christen. Glauben heißt, in Christus zu sein, ganz mit ihm und in seiner Gegenwart zu leben. Und das wünsche ich dir und auch mir, denn es gibt nur ein Leben, das sich lohnt, und es ist das Leben in der Gemeinschaft, in inniger Gemeinschaft mit Jesus. Als ich mich für die Predigt heute vorbereitet habe, da ging mir ein altes Lied durch den Kopf. Das möchte ich euch zum Schluss gern noch vorlesen. Und es ist eigentlich ein Gebet. Nehmt es als Gebet. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut, sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Bleib mir nah auf dieser Erden, bleib auch, wenn mein Tag sich neigt, wenn es nun will Abend werden und die Nacht herniedersteigt, lege segnend dann die Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Bleib mir dann zur Seite stehen, graut mir vor dem kalten Tod, als dem kühlen, scharfen Wehen vor dem Himmelsmorgen rot. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod, so wie es ein Leben nach der Geburt gibt. Amen.